In the woods there is a bird von Olaf Nicolai. Wir möchten noch ein bisschen über das Stück sprechen und seine Entstehung. Und dazu freue ich mich, dass wir hier haben Christina Weiß, die Vorsitzende der Karl Tschucker Preisjury, dann ebenfalls aus der Jury der Komponist Helmut Oehrig und natürlich der Preisträger Olaf Nicolai. Olaf Nicolai, Sie sind ein Künstler, der in und mit vielen Medien arbeitet, Installationen, Skulpturen, Performances. Vieles davon ist sehr raumgreifend, sehr spektakulär. Sie waren nicht nur jetzt mit dieser Arbeit auf der Documenta, sondern schon vor 20 Jahren auf der Documenta, zweimal auf der Biennale. Bei der letzten 2015 haben Sie im Deutschen Pavillon eine Boomerang-Werkstatt gehabt und oben vom Pavillon aus Boomerangs werfen lassen, die selbstverständlich wieder alle zu Ihnen zurückgekommen sind. Ich erinnere mich an ein pferdelebensgroßes Einhorn aus Fell und Polyester. Ich erinnere mich an einen Sneaker, raumgroß, also einen Turnschuh. Und jetzt diese raumgreifende, aber völlig immaterielle Arbeit, wie ist die entstanden?
Ja, also ich hatte die Einladung bekommen, ob ich für das Radioprogramm, das im Rahmen der Documenta stattfinden sollte und auch stattgefunden hat, eine Arbeit erstellen könnte. Und da habe ich mich natürlich erstmal überhaupt gefragt, weil ich mit Sound zwar gearbeitet habe, aber wie Sie es richtig beschrieben haben, spielt der Raum und die Erfahrung des Raumes mit dem Sound immer eine große Rolle. Das ist nicht also so nur den Sound zu hören. Also bei dem großen Projekt in der Pinakothek der Moderne, Escalier du Chant, wo ich mit den Vokalsolisten gearbeitet habe, war es ganz wichtig, wie der Sound im Raum wahrgenommen wird und wie er überhaupt dort entsteht. Und da war natürlich die Frage, wie geht man mit Radio um? Und Radio ist ja auch ein Raum, den man bloß nicht sieht. Und ich habe dann eben mich mit dem Archiv des Radios beschäftigt und mit den Leuten, die Radio überhaupt erst entstehen lassen, also mit den Reportern, und gefragt, ob ich eben von ihnen das Material bekommen kann, was sie aufnehmen, wenn sie über Dinge berichten, ohne dass sie es dann selber schon einbauen und eben, wie ich das nenne, mit einem Index versehen. Also sagen, was ist das, wo kommt das her, wann hat das stattgefunden?
Das ist Material, das so im Radio tatsächlich nie gesendet worden ist. Es ist Material von Korrespondenten. Korrespondenten nehmen O-Töne oder wie es im Radiojargon heißt, Atmos auf, um einen Beitrag in der Regel beginnen zu können. Das heißt, man hört dann eine Atmo und der Korrespondent geht mit seinem Bericht rüber und sagt, heute Morgen am Taksimplatz waren so und so viele Menschen und haben das und das getan. Aber um solche Atmos zu haben, müssen Sie die aufnehmen, und in der Regel steht man als Reporter einfach 3-4 Minuten da, nimmt das auf, ist dabei, das muss man auch sagen, natürlich als Reporter überhaupt nicht als Sound- und Klangkünstler ambitioniert, sondern man braucht einfach den Ton, man braucht ihn schnell und aktuell. Das wussten Sie alles, als Sie sich gesagt haben, ja, das interessiert mich.
Ja, ja, das wusste ich, und genau deshalb wollte ich das ja haben. Also weil das ein Sound ist, der für mich die Intensität hat, etwas zu vermitteln. Man weiß sofort, man ist in einem Geschehen drin, aber man weiß nicht sofort, was es ist. Also mich interessiert diese Ebene, wo eine Sache einen sinnlich sehr stark berührt, aber der Sinn noch nicht richtig da ist. Und wie geht man damit um, mit dieser Information? Und mich hat genau interessiert, wie der Klang, den Sie jetzt so beschrieben haben, als ob er eigentlich für den Reporter nicht Klang ist, sondern einfach nur ein Stück Lärm, den er aufnehmen muss, um etwas zu vermitteln.
Ein Stück Wirklichkeit auch.
Es ist ganz sicher ein Stück Wirklichkeit, aber eben der Klang der Wirklichkeit in diesen Stücken ist der, der mich da interessiert hat, eben weil er einer ist, der ununterbrochen präsent ist, aber immer nur auftaucht, wenn über ihn berichtet wird. Es sei denn, man ist involviert. Aber dass es ein Sound ist, der hier uns permanent umgibt und dass man ihn hören kann, das war auch eine Sache, die mich interessiert hat, und deshalb war ich sehr froh, dass so viele Reporter geantwortet haben und eben auch so unglaublich viel Material zustande gekommen ist. Und man hätte, wenn man sehr viel mehr Zeit hätte und ein ganz anderes Konzept verfolgt hätte, eben auch eine Installation machen können, wo sie jeden Tag ununterbrochen dokumentieren können, was über ein Jahr hätte stattgefunden, also eine Art akustischen Kalender. Also das wäre auch möglich gewesen. Aber wie gesagt, was mich meistens interessiert hat, ist, dass dieser Sound auch eine Qualität hat, die für mich musikalisch ist. Und das hat mich interessiert.
Und dann haben Sie das Ganze mit einem Titel versehen, den Sie bei Rimbaud entliehen haben, dann aber ins Englische übersetzt haben, In the Woods There is a Bird. Das ist eins von 5 Gedichten von Rimbaud, die Kindheit überschrieben sind, wahrscheinlich entstanden in London, als er dort mit Verlaine unterwegs war, Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht, und Rimbaud gehört wahrscheinlich zu den meistinterpretierten Dichtern überhaupt, und bei den Kindheitsgedichten heißt es oft, das sei so eine Art reine, unschuldige Poesie, die man gar nicht als Metapher nehmen soll, sondern wo jedes Wort nicht mehr aussagt, als das Wort eben aussagt. So, und jetzt bin ich bei Rimbaud, Ende des 19. Jahrhunderts, bei einem Symbolismus, der in diesem Fall kein Symbolismus sein soll. Wie kommt denn das jetzt alles zu Ihnen?
Also in den von ihm genannten Gedicht setzt es ja nicht nur mit dieser Kindheitserinnerung fort, die so poetisch wirkt, sondern es heißt dann, wenn man es aus dem Englischen nimmt, and if you are hungry and thirsty, there is somebody who drives you away. Also es sind sehr kontradiktive.
Wenn man Hunger und Durst hat, verjagt einen jemand.
Dann wird man verjagt werden. Und dann wird man, also das ist praktisch eine Kontradiktion, die mich interessiert hat bei ihm, diese Gegenläufigkeit. So Dinge im Cut nebeneinander zu stellen, in the woods, there is a bird, und also wenn man den Vogel hört, dann lässt er einen erröten. Das sind ja eigentlich sehr schöne poetische Momente, die fast an den Kitsch, oder die sind Kitsch in dem Moment. Und dann auf einmal dieser Cut. Und Rimbaud ist ein Dichter, der, obwohl er dem Symbolisten zugeschlagen wird, der die Wirklichkeitserfahrung eben wirklich aus meiner Sicht in das Gedicht gebracht hat, ohne sie als Thema aufzugreifen. Das heißt also, politisches Ereignis, die Pariser Kommune, die sind nicht als Themen in diesen Gedichten unbedingt präsent, sondern sie sind durch die Poesie präsent gemacht worden. Und das interessiert mich eben sehr stark, wie das geht, dass man einen politischen Bezug herstellt, nicht indem die Politik zum Thema wird, sondern inwiefern die Struktur der künstlerischen Arbeit selbst sich dazu verhalten kann. Und deshalb Rimbaud als auch jemand, der an der Schwelle der Moderne steht, wo diese Ereignisse, die sich jetzt hier dokumentieren, eigentlich permanent von dann an präsent sind. Also die Weberaufstände vorher noch, aber dann eben die Pariser Kommune als wirklich so ein Fanal, wo dieser Sound der Moderne beginnt.
Christina Weiß, Vorsitzende der Karl-Schucker-Preis-Jury, war es diese Poesie, die Sie da besonders angesprochen hat?
Sagen wir so, diese Verbindung, die faszinierende Verbindung zu Rimbaud enthält ja 2 Elemente. Auf der einen Seite war Rimbaud wirklich ein Rebell. Er hat Seherbriefe veröffentlicht für die Kommune. Er hat aber versucht, gleichzeitig mit seiner Poesie in das Unbekannte vorzudringen. Das hat er so formuliert. Er hat sich aber dann, nachdem er sich ausgetobt hat, hat er sich aus der Poesie verabschiedet und hat, also bis hin zum Waffenhandel, hat alles Mögliche gemacht. Und diese Figur, diese zerrissene Figur, das hat uns natürlich auch sehr inspiriert. Das Material, was Olaf Nicolai verwendet, ist eigentlich ein Material, was illustrativ eingesetzt wird. Also jemand berichtet über eine Demonstration und dann braucht man die Atmo. In diesem Fall verliert das Material den realen Bezug und geht ins Unbekannte. Also wir wissen nicht genau, wo wir uns befinden. Wir können noch nicht einmal genau die Seiten trennen. Also es wechselt immer zwischen Bedrohlichkeit und auch Massenaggressivität. Und man weiß nicht genau, wo ist es. Also man weiß, man kann auch die staatliche Macht, die vielleicht dagegen vorgeht, die immer dagegen vorgeht, muss aber nicht sein. Es könnte auch ein Fußballspiel sein, wo gerade Krawall entsteht. Also es geht immer wieder um Massentumult, gegengesetzt zu Stimmen von Einzelnen, die hörbar werden und die eine Befindlichkeit auch ausdrücken. Und das Ganze bleibt ein poetischer Ausdruck, völlig offen.
Helmut Oehring, als Komponist haben Sie möglicherweise noch etwas anderes in diesem Stück gehört.
Ich glaube, ich habe das Gleiche gehört, was wir alle gehört haben. Will ich auch kurz mal vorlesen. Ich habe so meine Gedanken, weil ich bin nicht so ein guter Freisprecher, deswegen möchte ich das gerne hier kurz mal ablesen. Radiohörkunst wie ein Axthieb, das ist das, was ich gehört habe. Ein Hammerschlag, der die Wand zertrümmert, die uns vielleicht von der Wirklichkeit trennt oder von der Unwirklichkeit der Realität. Radio ist Lebensmittel, Überlebensmittel auch. Es muss in permanenter Wiederholungstat immer wieder im Wechsel Durst und Hunger erwecken, ehe es ihn stillen kann. Hörkunst kann messerscharf von Erkenntnis und bitter vom Sehnen sein. Jede einzelne Stimme in diesem Hörstück kreischt und schreit von den Kräften, welche die Erde zum Drehen bringen. Das Stück beginnt mit einer solchen Unwucht, die alles in Bewegung hält, wie Herzschlag. Und dieses schleifende Geräusch, welches durch die Unförmigkeit des Loops entsteht, ist Drama durch und durch. In Klang protokollierte, imaginäre Bilder von Grundkonflikten und Loyalitäten, vom menschlichen Faktor, von den elementaren Grundfragen menschlichen Kooperierens und Zusammenlebens und dem Gegenteil davon, Macht, Gewalt, Ideologie, Religion, Zerstörung, keine müden Rechenschieberspielchen, kein selbstreferendierendes und sich selbst genügsames oder vom Ekel des eigenen ästhetisierenden Wiederholungen angewidertes Kunsthandwerk schaffen. Nein, in dieser Klangarbeit ist sie präsent, Angst. Ich meine diese Angst, die einen wachbleiben macht, atemraubend. Und das emotionale Gravitationsfeld und eine mögliche Essenz der Klänge steckt im philosophischen Überbau zum Beispiel der Recherche, Quellenauswahl und Materialverarbeitung, die suggestiv in Klang protokolliert und komprimiert erzählt wird. Alle Menschen stehen miteinander in existenzieller Verbindung. Radio ist eine untröstliche Erzählerin und sie weiß von unzähligen, unerträglichen, alltäglichen Entwertungen und Beschädigungen und existenziellen Bedrohungen. Aber berichtet zugleich eben deshalb auch immer vom Gegenteil, von der hinreißenden Schönheit des Lebens. Diese Arbeit ist ein Partisanenstück. Radio und Radiokunst benötigt eben keine Quotenstoffe und Erfüllungsgehilfen. Diese Arbeit ist ein brachial, radikales, unbequem aufrüttelndes Hördenkwerk. Und genau das hat dieser alte magische Zauberkasten, dieses Imaginations- und Initialisierungsradio gebraucht. Eine Axt, die in das schlägt, was Olaf Nicolai als Beziehung, die zwischen Sound und dessen Indexikalität besteht, bezeichnet. Dieser Hieb trifft auch das Verhältnis zwischen sogenannten Atmos, Fakten und Fiktionen. Es klingt in jeder Sekunde dieser Komposition etwas, das gleichzeitig der Stachel und die Aufforderung ist, Fakten und Fiktionen und vor allem Verhältnisse wahrzunehmen. Dieses Wachhalten von Angst, Wunschtraum und Albtraum ist auch eine Erscheinungsform von Klangkunst. Sie hält Entzündungen heiß und schmerzhaft, ordnet Atmos zu Material, gelangt zu einem Medien- und Gesellschaftsbefund. Radiokunst, zeitweise Zuflucht und Gehäuse für das auf das Unheimlichste im Freien Stehende.
Helmut Oehring. Was ich da gerne aufgreife, ist die Formulierung, das Radio als Axt und als ja durchaus unfreundliches und unharmonisches Medium. Und das würde ich gerne nochmal an Christina Weiß zurückspielen. Wenn wir es auf diese Art und Weise eventuell auch mit einer politischen Arbeit zu tun haben, haben wir es dann bei der Preisentscheidung vielleicht auch mit einer politischen Entscheidung zu tun, die sagt, wir wollen da eine Dimension und eine Möglichkeit des Radios hervorheben, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Es ist natürlich eine politische Arbeit, aber es ist eine politische Arbeit jenseits der politischen Realität des Tages. Es ist eine Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben der Menschen, mit den Klängen, die entstehen, wenn Menschen sich zur Wehr setzen oder wenn Menschen attackiert werden oder wenn sie zurückgeschlagen werden. Das sind alles Dinge, die täglich vorkommen, weltweit, mehrfach, vielfach, millionenfach. Und dieses Stück macht einem das erst klar. Normalerweise hören wir diese Klänge eben gebunden an eine bestimmte Situation und nehmen sie gar nicht wahr. Wir nehmen gar keinen Schrei wahr. Wir nehmen wirklich nur die Atmosphäre wahr. Und hier kriegt es etwas extrem Existenzielles. Und das war es, was uns fasziniert hat. Es ist natürlich ein politisches Werk, weil es uns unser eigenes Verhalten vor Augen hält.
Olaf Nicolai, es gibt eine Schallplattenedition dieses Stücks, dieser Arbeit, das hatten Sie eben gesagt. Und wenn man diese Schallplattenedition hat, dann erfährt man auch haargenau, woher all diese Aufnahmen stammen, nach Datum und alphabetisch sortiert, von Albanien bis Venezuela, glaube ich. Da kriegt es plötzlich auch einen dokumentarischen Aspekt.
Ja, es ist eine Buchpublikation, der die Schallplatte beiliegt. Und da geht es mir genau um diese Frage, was eben passiert, wenn Sie hören und wenn ich Ihnen dann eine Information zu dem Gehörten dazugebe. Da hören Sie was anderes danach. Sie hören also zweimal das Gleiche und es ist was vollkommen Unterschiedliches geworden.
Ich fange dann noch an zu raten. Ja. Also es gibt eine Stelle, da hört man ganz deutlich mit Schweizer Akzent einen, der zurückruft und dann guckt man nach und denkt, aha, Davos, Weltwirtschaftsgipfel, das wird wohl da gewesen sein.
Ja, und das ist genau diese Spannung, die mich eben auch interessiert. Inwiefern, ich habe vorhin kurz von Sinn und Sinnlichkeit geredet, da merken Sie sofort, wie ein rationales Wissen die sinnliche Wahrnehmung verändert. Also ich gebe Ihnen eine Information und Sie hören danach diesen Klang wirklich anders. Es ist für Sie eine andere Information, die Sie bekommen. Also Sie hören das nicht nur und verbinden das. Und was mich wirklich interessiert ist, was passiert, wenn ich den Index wegnehme? Also was kann ich dann noch tun mit dem, was da ist? Welche Potenziale liegen dann darin? Und dass das sehr aufs Politische hin entworfen wird jetzt in der Interpretation, das sagt vielleicht mehr über uns heute was aus, als über das Stück. Ich könnte mir vorstellen, dass es jemand unter anderen Bedingungen ganz anders hört. So wie man bei Rimbaud dieses Ich ist ein anderer immer gern als Entfremdungsmetapher gelesen hat. Man hätte es auch als ein Versprechen lesen können. Als ein Versprechen auf viel mehr Möglichkeiten. Also je nachdem, wann solche Interpretationen einsetzen, ist der Interpret natürlich auch mit aktiv drin in dieser Sache. Und dieser Index, dieses Buch, diese Publikation ist mir sehr wichtig zu sagen, welche Spannungen entstehen, wenn man eben die Medien miteinander in Verbindung bringt. Also nicht nur das Radio oder in dem Fall jetzt das Klangstück hört, sondern eben sich nochmal diese Informationen dazu nimmt. Aber in Davos, diese Sache, das ist möglich, bei vielen anderen ist es relativ unmöglich zuzuordnen. Und es ist auch eine visuelle Inszenierung, Collage in dem Buch enthalten, die auch aus all diesen konkreten Demonstrationen stammt, aber sie so miteinander überlagert, dass sie auch kaum noch Zuordnungen treffen können.
Während wir hier und heute Ihr Stück gehört haben, ist in der Städtischen Galerie Wolfsburg auch genau heute ein Werk von Ihnen wieder zu sehen, was lange nicht zu sehen war, denn es musste restauriert werden. Und dieses Werk heißt Die Flamme der Revolution liegend. Das bezieht sich auf eine Flamme der Revolution, die steht in Halle, wurde dort als eine große Betonskulptur, die mich wie eine senkrecht gefaltete Serviette erinnert, wurde dort zum 50. Jahrestag der Oktoberrevolution aufgerichtet. Ihre Arbeit spielt darauf an, sieht etwas anders aus, aber auch sie hat so eine bestimmte Form der Wickelung und Faltung, aber sie liegt eben, ist raumfüllend, ist feuerrot und ist nun ausgerechnet zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution frisch restauriert worden. So, jetzt haben wir also eine restaurierte Flamme der Revolution, die liegt aber, wird also nicht hochgehalten. Und jetzt versuche ich in dieser ganz komplizierten Relation dieses jetzt gehörte Werk auch noch einzuordnen. Wie sieht es denn aus mit den Protestbewegungen, mit den Demonstrationen? Für Sie eher eine liegende oder eine aufrecht stehende Figur?
Also der vollständige Titel heißt Flamme der Revolution, liegend in Wolfsburg. Und Wolfsburg als Stadt ist da nicht ganz unwichtig, als die Stadt der Arbeit, als die sie mal gegründet worden ist. Und auch unter ganz spezifischen Bedingungen. Also, und was mich natürlich interessiert hat, ist, wenn Sie diese Flamme dahin legen, und da kommen wir wieder auf diese Ambivalenzen zu sprechen, können Sie diese architektonische Form, weil wir haben sie nach den Originalbauplänen gebaut, erstmal sehen, die sehr faszinierend ist. Und der Künstler, der die entworfen hat, hat auch Elisitzky als Referenz für sich genannt. Und die war auch vorher weiß. Die musste dann erstmal umgestrichen werden, damit man eine Flamme erkennt. Dann wurde sie gelb-rot gestrichen, damit es so ein bisschen wie Flamme aussieht. Dann hat das Politbüro festgestellt, dass mit dem Gelb, das geht jetzt so gar nicht. Das ist ja die Farbe, die die Sozialdemokratie auch irgendwo mit hätte. Also musste sie rot gestrichen werden über Nacht. Das sah es dann eigentlich aus mehr wie eine Fahne der Revolution. Aber der Titel Flamme der Revolution ist halt übrig geblieben. Also schon in der Geschichte merkt man, wie so Interpretation, Gestaltung, Formen und Inhalte vollkommen miteinander querlaufen.
Das heißt ja, dass Sie die Revolution im Grunde in die Abstraktion zurück oder vielleicht auch voranführen. Und so könnte man ja auch das, was wir gehört haben, verstehen.
Also wenn Sie den Begriff der Revolution gebrauchen, dann denke ich immer gerne an Walter Benjamin, der die mal als Notbremsen im Zug der Geschichte bezeichnet hat. Und die meisten Leute sehen immer nicht so gern, dass die Revolution mit einer Silbe beginnt, die heißt Re. Ja, das ist eigentlich die andere Richtung als nach vorn, das ist nach hinten. Und diese Dialektik, die da drin steckt, die entfaltet sich halt in bestimmten Situationen sehr unterschiedlich. Und wenn man heute davon sprechen möchte, ob es eine revolutionäre Situation gibt, die gibt es ganz sicher. Und die Revolution findet auch statt. Sie findet halt von oben statt.
Das ist ein Schlusswort zum Weiterdenken. Olaf Nicolai, vielen Dank. Christina Weiß, vielen Dank. Helmut Oehring, vielen Dank. Das war die Verleihung des Karl-Schucker-Preises 2017 von den Donau-Eschinger Musiktagen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und einen schönen Tag noch.